ARD.
Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis an euch. In diesem Podcast geht es um Mord. Wir werden diesen Mord beschreiben, weil wir glauben, dass die Art, wie er passiert ist, wichtig ist für die Geschichte. Wenn euch das zu heftig ist oder es euch zu stark aufwühlt, hört erst ab Minute 6. Und jetzt geht's los. Wie hat das Geschirrtuch ausgesehen? Ich weiß es nicht. Ich würde es euch gerne erzählen, obwohl es eigentlich ein völlig unwichtiges Detail ist. War es kariert oder war es gestreift? War es so ein altmodisches mit Obstkorb drauf gedruckt? Keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen, weil es nochmal zeigt, wie absurd das eigentlich ist. Dass so ein Geschirrtuch, das doch echt in jeder Küche hängt, dass das am Ende ein Mordinstrument ist. Also wir reden nicht von einem Messer, nicht von einer Glasflasche. Nichts, wo man Kinder sagen würde, pass auf, damit kannst du dir wehtun. Sondern ein Geschirrtuch. Wenn es anders gekommen wäre, dann hätte es eine perfekte Liebesgeschichte werden können. Eine Geschichte von zwei Menschen, die sich als Jugendliche kennenlernen, für die es die große Liebe ist. Die heiraten, die vier Kinder bekommen, irgendwann im eigenen Haus mit Garten wohnen. Die sich was aufbauen und zusammen alles schaffen. Aber der 4. Februar 2023 ist dazwischen gekommen. Es ist ein Samstag und zwischen Stefanie und Stefan herrscht dicke Luft. Stefan will mit Stefanie reden. Die Zeit ist eigentlich gut, es ist nämlich noch früh, kurz vor 7. Die vier Kinder, die übrigens alle schon Teenager oder älter sind, schlafen noch. Stefanie und Stefan gehen in die Küche, frühstücken zusammen, trinken Kaffee. Stefan will wie gesagt reden, aber Stefanie blockt ab. Sie geht von der Küche runter in den Keller. Da raucht sie immer ihre Zigarette, in der Tür zum Garten raus. Er geht mit, will ihr einen Kuss geben. Aber Stefanie will nicht. Sie brauche Zeit, sagt sie. So hat es Stefan später vor Gericht erzählt. Sie gehen nochmal hoch in die Küche. Der nächste Kaffee. Man kriegt so ein Gefühl für die Stimmung. Die ist angespannt. Unangenehm. Wie es halt ist, wenn Streit in der Luft liegt. Stefanie geht dann zum zweiten Mal in den Keller. Sie muss gleich los, zur Arbeit. Sie geht nämlich putzen an diesem Samstag. In einer Wohnung in Saarbrücken, so gut 20 Minuten von ihr mit dem Auto. Davor will sie noch eine Zigarette rauchen. Sie steht nochmal an der Tür im Keller zum Garten hin. Zündet die Zigarette an. Stefan kommt mit. Von außen stelle ich ihn mir vor, wie er ruhig wirkt. Aber in ihm brodelt es. Es rattert. Was soll ich tun? Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? So kann es nicht weitergehen. In der Hand hält er das Geschirrtuch. Er hat es von der Küche mitgenommen. Stefan versucht wieder, Stefanie zu küssen. So wie sie sich jahrzehntelang geküsst haben. Wahrscheinlich kein leidenschaftlicher Kuss mehr, wie man das jetzt macht, wenn man frisch verliebt ist, sondern so ein Alles-ist-gut-Kuss. So ein Ritual eben. Kennen wir doch von unseren Eltern. Kennen wir doch von uns. Aber Stefanie will nicht. Sie kann keinen Alles-ist-gut-Kuss geben, denn es ist ja nicht alles gut. Sie müssen gar nicht drüber reden. Dieser Kuss, den es nicht gibt, der sagt viel mehr. Und trotzdem sagt Stefanie noch was. Zumindest erzählt das Stefan später. Sie raucht ihre Zigarette zu Ende und sagt sowas wie, sie brauche Zeit. Sie geht an Stefan vorbei, will wieder hoch in die Küche. Sie steht mit dem Rücken zu ihm. Und dann nimmt Stefan das Geschirrtuch. Er spannt es zwischen seinen Händen. Er steht hinter Stefanie. Er legt das Geschirrtuch in einer Schlinge um Stefanies Hals. Er zieht. Er zieht mit voller Kraft. Stefanie packt das Tuch mit beiden Händen, versucht, die Schlinge zu lockern. Aber es geht nicht. Das Ganze dauert 1 bis 2 Minuten. Dann wird Stefanie bewusstlos. Sie sackt auf den Boden, liegt auf dem Rücken. Stefan beugt sich über sie. Stefan schlingt das Geschirrtuch in einer zweiten Lage um den Hals. Er verknotet es und zieht fest zu. Er zieht und zieht. Wie lange das dauert? Wahrscheinlich weiß selbst Stefan das nicht mehr. Kommt es ihm lang vor oder kurz? Er hört erst auf, als Stefanie Blut aus der Nase läuft. Stefanie ist tot.
Ich hätte mich tatsächlich fast mit einem Mörder getroffen.
Für ihn war auch das Größte eigentlich immer die Familie. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass sonst nichts da war.
Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen.
Ich bin Nadine Thielen. Und das ist im Fall Stefanie. Eine von 155. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Das ist Folge 1. Ein Traum zerplatzt. Der Fall von Stefanie ist erst ein Vermisstenfall. Die Polizei sucht nach ihr, auch über unsere Nachrichten im Saarländischen Rundfunk.
Und hier noch eine Suchmeldung der Polizei. Seit Samstag wird die 53-jährige Stefanie S. vermisst. Sie war zuletzt gegen 9 Uhr vormittags in Saarbrücken gesehen worden. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und hat kurzes schwarzes Haar. Zuletzt trug sie eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jacke. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar.
Am 14. Februar, eine Woche nach der Vermisstenmeldung, berichten wir im SR wieder. Überschrift: Frauenleiche in Wald gefunden. Ehemann gesteht Tötung. Die Polizei hatte Stefan da schon festgenommen. Am gleichen Tag, an diesem 14. Februar, schreibt auch die Bild über den Fall. Und zugegeben, die Credits gehen raus an die Konkurrenz, die Überschrift des Artikels hat es in sich. Er meldete sie vermisst und wollte sich mit Bild treffen. Darunter ein verpixeltes Foto von Stefanie. Da tötet einer seine Frau und danach geht er zur Zeitung, um sie zu suchen. Was war da los? Konnte Stefan selbst nicht glauben, was da passiert ist? Hat er versucht, sich noch irgendwie zu retten mit allen Mitteln? Was denken die Reporter darüber, die mit diesem Mann, mit Stefan, gesprochen haben? Mehrere Autoren stehen unter dem Artikel. Ich muss ein bisschen rumfragen, aber am Ende geht's schnell. Das Saarland ist klein. Ich finde den, bei dem sich Stefan gemeldet hat.
Thielen?
Wir telefonieren.
Hallo, Herr Pinter. Prima, dass Sie so schnell zurückrufen, da freue ich mich schon mal. Nee, auf gar keinen Fall.
Laszlo Pinter ist im Februar 2023 Reporter bei der Bild Saarland. Laszlo schreibt mehrere Artikel über den Fall, bevor der vor Gericht kommt. Wir sind schnell beim Du. Laszlo hat jetzt schon eine Menge zu erzählen und ich will ja auch eine ganze Menge wissen. Vor allem will ich wissen, warum hat sich Stefan bei der Bild gemeldet?
Cool. Wie sollen wir es machen?
Also und weil wir das alles nicht am Telefon klären können, verabreden wir uns für ein Treffen.
Hi, super. Prima. Danke dir, ne? Bis Dienstag. Ciao.
Eins schon mal vorneweg. Stefan hat gar nicht von sich aus den Kontakt zur Bild gesucht. Er ist da eher so reingerutscht. Aber dazu später mehr.
Du kannst da vor der Garage parken. Nur, dass zwei Autos nebeneinander passen. Hallo.
Hallo. Also hier wohnt er.
Ja, genau.
Ja, dann mal rein.
Okay, dann schauen wir mal.
Bevor ich jetzt die Hörerinnen und Hörer mitnehme zu Laszlo, will ich dich erstmal vorstellen. Also Christoph, bitte. Ja, du musst jetzt so was sagen.
Musst du was sagen? Hallo, ich bin Christoph Borgans. Ich bin Reporter beim Saarländischen Rundfunk. Und das ist mein erster Podcast, weil ich mitrecherchiere. Aber recherchiert habe ich schon viel, nur noch keinen Podcast.
Und das hier wird eine große Recherche werden. Mich treibt dieser Fall um. Ein Paar, das so lebt, wie viele Menschen es sich wünschen. Ehe, Kinder, Haus und Garten. Und mit einem Tag ist das alles vorbei. Warum ist das passiert? Was ist da zwischen den beiden passiert? Es ist eine dieser Geschichten, wo der Anfang, große Liebe, nicht zum Ende, Mord, passt. Aber zumindest was das Ende angeht, weiß ich, dass Stefanie keine Ausnahme ist. 2023 sind 155 Frauen in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Stefanie ist eine von ihnen. Eine von 155. Also als ich zum ersten Mal von diesem Fall gehört habe, glaube ich, ist er mir gar nicht so richtig aufgefallen unter den vielen Fällen, weil mir passiert es einfach sehr oft, dass ich bei uns in der Berichterstattung, auch in anderen Medien feststelle, es gab einen Todesfall, es wird eine Frauenleiche gefunden oder ein Paar und Es tut mir leid, aber mein Reflex ist einfach jedes Mal, ja, ist doch klar, wer es war. Es war der Mann oder es war der Ex-Mann oder der Ex-Partner, weil es einfach so oft so ist. Und ich komme da auch nicht mehr so richtig aus meiner Schere raus. Also wirklich, sobald ich höre Frauenleiche irgendwo gefunden, denke ich, ja klar, weiß ja, wer es war.
Ja, aber die Frage ist natürlich, finde ich trotzdem noch, auch wenn der Mann der Täter war, wie ist dazu gekommen? Und ich finde, so eine Beziehung hat halt einfach auch eine besondere Sprengkraft, weil es da auch immer um Selbstwertgefühle und sowas geht. Und die Frage ist dann, was ist die Geschichte dahinter? Wie ist es dazu gekommen?
Da hat Christoph einen Punkt. Wie ist es dazu gekommen? Und vor allem, wieso ist es bei Stefanie und Stefan so gekommen? Denn dieser Fall, der kriegt mich dann doch, als ich erfahre, dass hier doch eigentlich alles gepasst hat. Also die große Liebe, 4 Kinder, das Haus mit Garten. Stefan hat Stefanie vorher nie geschlagen oder sonst wie körperlich verletzt. Und trotzdem tötet er sie. Warum? Wir werden mit vielen Menschen über diesen Fall sprechen. Menschen, die Stefanie und Stefan kannten. Für die allermeisten war diese Tat ein Schock. Sie hätten niemals damit gerechnet. Eine Person wird das anders sehen. Sie hat geahnt, dass Stefanie in Gefahr ist. Aber dazu kommen wir in einer späteren Folge. Jetzt erstmal zurück zu dem Mann von der Bild. Der Reporter Laszlo Pinter, den Christoph und ich besuchen. Es ist ein Sommertag im Juli. Laszlo hat uns zu sich nach Hause eingeladen.
Kann ich nach oben, ne?
Er hat mir schon am Telefon gesagt, die Geschichte beschäftigt ihn immer noch.
Hallo?
Ah, hi. Er will darüber erzählen. Und wir wollen es natürlich auch hören.
Morgen, hallo, Nadine.
Laszlo.
Cool, morgen, dass wir vorbeikommen können. Prima. Genau, der Kollege Christoph.
Hi, grüß dich.
Lernst du jetzt auch kennen?
Kommt rein.
Gut, das hast du extra für uns.
Es ist so, wie man sich das vorstellt. Schon im Flur sieht man ein riesiges Buch, auf dem uns das Bildlogo entgegenspringt.
Das fällt sich ja oder? Doch schon mit dem Medium, okay, denke ich. Vor allem, wenn es dann doch schon etwas länger ist. Ist man doch ein Stück weit stolz. Ja.
Aber ich glaube, bei der Bild muss man es auch noch ein Stück mehr.
Absolut.
Okay? Ich glaube schon.
Gleich verlinkt sich bei uns immer besser.
Wir bekommen Kaffee.
Oh, wie schön. Dankeschön. Ich glaube, ich setze mich mal hier so ans Eckchen.
Wir sitzen an einem großen Tisch und Laszlo erzählt. Erst erzählt er Geschichten, die er als Bildreporter erlebt hat, wie vom Tankstellenmord in Idar-Oberstein oder den Polizistenmördern von Kusel. Er ist einer dieser Reportertypen, die dann losziehen, wenn es brennt. Er hat viel zu erzählen und er erzählt gut. Irgendwann dann kommen wir auf die Geschichte, wegen der Christoph und ich hier sind. Die Geschichte von Stefanie und Stefan.
Bist du im Nachhinein mal angesprochen worden auf die Geschichte von Leuten? Weil es ist ja nicht so weit weg, dass irgendjemand gesagt hat, du hast doch damals berichtet und jetzt ist dieser Fall geworden und sowas, oder?
Ich habe tatsächlich, Saarland, gibt es immer jemanden, der einen kennt. Das macht uns hier ganz groß. Und natürlich habe ich dann hier und da mal das ein oder andere über die Familie gehört, dass die Leute total schockiert waren. Oh, das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Ne? Die waren doch immer so lieb und nett und... Und dass gerade in unserer Nachbarschaft sowas passiert ist. Und aber er scheint wohl ziemlich eifersüchtig schon immer gewesen zu sein, ob begründet oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ja, solche Gespräche hat es öfters gegeben, tatsächlich.
Man muss dazu sagen, Laszlo ist zuerst davon ausgegangen, dass es nur um einen vermissten Fall geht, nicht um einen Mord. So ging es allen, die das damals mitbekommen haben. Er kommt zu dieser Geschichte, weil sie ihm jemand erzählt. Und ich muss an dieser Stelle ein bisschen kryptisch bleiben. Aber sagen wir mal so, jemand, der Laszlo sehr gut kennt, der kennt auch eine Tochter der Familie. Und dieser jemand denkt sich, hey, Laszlo könnte doch helfen. Er könnte doch einen Artikel in der Bild über diesen Vermisstenfall schreiben. Und dann würden bestimmt viele Leute mithelfen bei der Suche nach der verschwundenen Frau. Also stellt dieser jemand den Kontakt zwischen der Tochter und Laszlo her. Die beiden telefonieren. Es ist Montag, der 6. Februar 2023 und Stefanie ist jetzt 3 Tage verschwunden.
Als ich die Tochter angerufen habe, wirkte sie halt eben ein bisschen angeschlagen oder eigentlich doch schon mehr angeschlagen. Sie erzählte mir die Geschichte, dass ihre Mutter verschwunden sei. Eine Suchmeldung bei der Polizei hatte man aufgegeben. Auch, dass die Krankenhäuser abtelefoniert worden sind, dass Flyer ausgedruckt worden sind und überall aufgehangen worden von ihr und ihrer Familie halt eben. Und für mich entwickelte sich daraus eine kleine Problematik, weil sie ja noch minderjährig war, dass ich mit jemand Erwachsenen halt eben sprechen muss, bevor ich da überhaupt irgendwas machen kann, und bat halt um ein Gespräch mit dem Vater, der aber bei diesem Telefonat zugegen war und schon mitgehört hat, der dann sich mit eingeklinkt hat und von Anfang an die Geschichte nochmal neu erzählt hat.
Der Vater, Stefan.
Der hat dann mir berichtet, auch nochmal, dass er alles an Suchen unternommen hat, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat, die am Samstag und Sonntag laut seiner Aussage gesucht hätten, eine normale Vermisstenanzeige gemacht haben, landesweit. Und dann kam die Geschichte halt eben, wie es dazu kam. Er wollte sie auf die Arbeit fahren, oben hätte er sie um 9 Uhr rausgelassen. Von dort aus hätte die Mutter noch 20 Meter zur Arbeit gehabt. Er fährt runter, schaut noch einmal in den Rückspiegel und sieht nach der Krümmung halt die Frau nicht mehr. Das war das letzte Mal, wo er sie gesehen hätte. Und das Kuriose auch laut seiner Aussage ist, dass halt die letzte Ortung von dem Telefon um 8.53 Uhr in der Bahnhofstraße gewesen wäre.
Stefan erzählt also, er hätte seine Frau um Punkt 9 Uhr in der Nähe ihrer Arbeit rausgelassen. Und 7 Minuten vorher, um 8.53 Uhr, soll das Handy sich zum letzten Mal ins Netz eingewählt haben. In der Saarbrücker Bahnhofstraße, ein gutes Stück weit weg von dieser Arbeit. Stefan erzählt dann, dass er um 9:30 wieder zu Hause gewesen wäre. Der Arbeitgeber von Stefanie hätte sich dann gemeldet und gesagt, dass sie nie bei ihm angekommen sei.
Und ja, da ist so der Stein ins Rollen gekommen, und wo ich dann halt auch mir meine Gedanken gemacht habe über die Geschichte, dass ich das zumindest mal suspekt finde von der zeitlichen Abfolge her.
Und noch was fällt Laszlo auf.
Mir kam komisch vor, dass er zu mir gesagt hat, also Zitat, meine Frau ist 53 Jahre alt.
Sie ist 53 Jahre alt. Das ist saarländisch und kann heißen, meine Frau ist gerade 53 Jahre alt geworden. Das stimmt, denn Stefanie hatte im Januar erst Geburtstag. Es kann aber auch heißen, meine Frau wurde 53 Jahre alt. So, als wäre Stefanie nicht mehr da.
Und ich gehe mal davon aus, dass er die zeitliche Nähe genannt hat oder gemeint hatte, aufgrund von dem Geburtstag vom Januar. Aber einen bitteren Beigeschmack hat es schon vielleicht, weil er ja weiß, dass sie tot ist.
Laszlo sagt uns, er erinnert sich ganz genau daran, dass Stefan das beim allerersten Mal am Telefon so erzählt hat.
Das war der erste Anruf, und dann hat er sich nochmal bei dir auch gemeldet.
Ganz genau, der hat 2 Stunden später hat er sich nochmal bei mir gemeldet, hat mir dann nochmal Details von dem Hergang erzählt, wobei er dabei immer wieder abgelesen hat das wohl nicht, aber wie auswendig gelernt immer wieder dieselbe Geschichte erzählt hat, von Anfang bis Ende, dass er seine Frau auf die Arbeit fahren wollte oder auf die Arbeit gefahren hat, er sie um 9 Uhr dort rauslässt, von dort runterfährt, in dem Rückspiegel dann noch einmal zum letzten Mal seine Frau sieht und dann wegen der Krümmung sie aus dem Blickfeld verschwindet, und das war der letzte Moment, wo er sie gesehen hat. Und dass die Ortung des Handys sagt, 8.53 Uhr, der letzte Standort in der Bahnhofstraße.
Laszlo und Stefan telefonieren noch ein paar Mal danach. Und auch diese Telefonate kommen Laszlo irgendwie komisch vor.
Ich wollte mich natürlich auch mit dem Vater treffen, ihm beim Flyer aufhängen zu fotografieren, diese Vermisstenanzeige auf den Weg zu bringen, damit er das richtig ins Blatt bekommt.
Wenn Laszlo Flyer sagt, dann meint er die Plakate, die die Kinder von Stefanie rund um den Ort aufgehängt hatten, wo Stefanie angeblich verschwunden sein sollte.
Das war halt zur Absprache, zur Terminierung. Aber jedes Mal, wenn wir dann halt eben telefoniert haben, hat er nochmal die ganze Geschichte erzählt. Obwohl es eigentlich gar nicht um die Sache gegangen ist. Also in diesem Telefonat, es ging darum, einen Termin zu machen, den er auch bestätigt hat, aber er musste immer wieder die Geschichte von sich aus erzählen, ohne Nachfragen. Das fand ich halt immer suspekt und immer genau, ohne Abweichung, haargenau dieselbe Geschichte. Fast von demselben Tonfall.
Irgendwann lässt Stefan das Geschirrtuch los. Er hat sie getötet. Und jetzt muss Stefan sich erstmal ausruhen. Die Tat war anstrengend. Dann überlegt er, Wie bekomme ich Stefanis Leiche aus dem Keller? Er fährt das Auto der Familie rückwärts in die Einfahrt des Hauses, also hin zu der Tür, an der Stefanie eben noch geraucht hat. Mit einem Handwagen hieft er Stefanis Körper in den Kofferraum. Auf dem Boden im Keller ist Blut. Er macht sauber, mit Feuchttüchern, die da liegen. Und dann zieht er sein Hemd aus, denn auch da ist Blut drauf. Er stopft das Hemd und die Feuchttücher in eine Plastiktüte. Und die Tüte legt er neben Stefanie in den Kofferraum. Außerdem packt er einen Spaten ins Auto. Und er steckt Stefanis Handy ein. Dann fährt er los, nach Saarbrücken, zu der Wohnung, wo Stefanie um 9 Uhr putzen sollte. Irgendwo da schaltet Stefan Stefanis Handy aus. Stefan weiß, dass die Polizei bei Vermissten auch Handydaten auswertet. Also in welcher Funkzelle hat das Handy Daten gesendet? Er hat einen Plan. Alle sollen glauben, Stefanie sei auf dem Weg zur Arbeit verschwunden. Deshalb also Handy aus. Dann fährt Stefan zurück, aber nicht direkt nach Hause. Er hält erst in einem Waldstück auf dem Weg an. Er kennt sich hier aus. Er legt die Leiche ab, mit dem Spaten schaufelt er Erde auf sie. Dann geht Stefan zurück zum Auto, fährt nochmal 7 Kilometer weiter. Ein anderer Wald, ziemlich nah an seinem Zuhause, an Stefans und Stefanis Zuhause. Hier vergräbt er die Tüte mit seinem Hemd und den Feuchttüchern. Stefan ist geschafft. Er geht noch einmal zum Auto. Jetzt endlich fährt er nach Hause. Stefan kommt zu Hause an und geht durch die Kellertür ins Haus. Seine älteste, schon erwachsene Tochter sieht ihn durchs Fenster. Sie ist gerade am Telefon. Sie spricht mit Herrn K., der Mann, bei dem Stefanie jetzt gerade putzen sollte. Herr K. sagt ihr, Stefanie sei nicht bei ihm. Die Tochter geht zum Vater und erzählt ihm von diesem Anruf. Ihr fällt auf, dass ihr Vater verschwitzt ist. Ob Stefan jetzt erst realisiert, was er getan hat? Ob er geahnt hat, dass er es jetzt entweder seiner Tochter sagen oder lügen muss? Er lügt. Er sagt, er habe Stefanie gerade bei der Arbeit abgesetzt. Und er spielt das Spiel weiter. Vielleicht muss er es auch weiterspielen, weil er sich längst verrannt hat. Stefan und seine älteste Tochter werden jedenfalls noch am gleichen Tag zur Polizei gehen und Stefanie als vermisst melden. Erst 3 Tage später sucht die Polizei auch über die Medien nach Stefanie. Die Kinder hängen Plakate auf mit dem Foto der Vermissten. Sie suchen überall, sprechen sogar mit der Bild. Sie wollen endlich ihre Mutter finden. Sie ahnen nicht, dass Stefanie gar nicht mehr lebt.
Er hat dich nochmal angerufen, genau, und hat gesagt, so, er kann jetzt nicht mehr reden.
Weil er mir dann offenbart hat, dass er das Haus hat verlassen müssen, wegen rote Farbflecken und so, wie er mir das am Telefon geschildert hat. Die Polizei hielt es für Blut, versiegelte das Haus und er kam wohl bei seinem Bruder in Saarbrücken unter.
Es ist das letzte Telefonat zwischen Laszlo und Stefan. 6 Mal haben sie telefoniert.
Ja, da hat es dann richtig auch bei mir reingehauen. Da war ich auch tatsächlich geschockt in diesem Moment. Ich hatte innerlich wirklich mit Fassung ringen müssen und hab versucht, natürlich professionell zu bleiben. Hab dann gefragt, ja, warum denn nicht? Wieso können wir uns jetzt nicht treffen? Ja, er zählt jetzt als Beschuldigter und nicht mehr als Zeuge. Und ich habe ihm dann noch alles Gute gewünscht und habe gehofft für ihn, dass sich das noch alles aufklärt und zu einem Besseren wendet. Ich meine, nur weil man als Beschuldigter zählt, zählt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Das hat noch nichts zu heißen. Aber trotzdem hat es innerlich, wenn man die Fakten so zusammenzählt mit der zeitlichen Angaben, 8.53 Uhr, letztes Signal, diese auswendig gelernte Geschichte, wusste ich, das hier wird definitiv jetzt kein gutes Ende mehr nehmen.
Am 13. Februar, 9 Tage nach Stefanis Tod, wird der Druck zu groß. Stefan gesteht die Tat, führt die Polizei zu Stefanis Leiche im Wald. Er wird festgenommen.
Ich hätte mich tatsächlich fast mit einem Mörder getroffen. Also da geht schon einiges in einem vor, ne?
Zurück zum 4. Februar 2023, der Tag, an dem Stefan seine Frau Stefanie tötet. An diesem Tag verliert er die Frau, mit der er fast 40 Jahre zusammen war. Die Frau, mit der er 4 Kinder hat, mit der er im eigenen Haus gewohnt hat. Wer Stefan und Stefanie kannte, der kannte sie fast nur zusammen. Wenn sie unterwegs waren, waren sie nur zusammen unterwegs. Sogar beim Einkaufen von Kleinigkeiten. Stefan und Stefanie, das war, so haben wir es von Menschen gehört, die die beiden kannten, die große Liebe. Jetzt ist Stefanie tot und bisher weiß das niemand außer Stefan. Wir werden noch hören, dass vielen auffällt, dass Stefan sich an diesem Tag nicht so verhält, als wollte er die vermisste Stefanie finden. Aber klar, er weiß ja, dass das keinen Sinn hat. Aber Stefan verhält sich auch nicht wie jemand, der gerade seine große Liebe verloren hat. Während seine Kinder verzweifelt nach der Mutter suchen, sitzt er vorm Fernseher. Er guckt Formel 1, er isst Chips. Sein Traurigsein wirkt aufgesetzt, nicht echt, auch wenn das viele zu diesem Zeitpunkt noch abtun. Vielleicht denken einige, er lenkt sich ab. In Wirklichkeit aber denkt er an die Zukunft. Es ist der 4. Februar 2023, 17.40 Uhr. Stefanie ist noch keine 12 Stunden tot. Stefan schaut auf sein Handy. Er ist unterwegs auf mehreren Internetseiten, ähnliche Seiten mit ähnlichem Inhalt. Es sind Partnerbörsen. Stefan sucht nach einer neuen Frau. Dazu wird es aber nicht mehr kommen. Er wird keine neue Frau finden. Er wird ins Gefängnis gehen. Das Gericht verurteilt ihn am 28. August 2023, ein halbes Jahr nach der Tat, zu lebenslanger Haft, weil er Stefanie ermordet hat. Und spätestens in diesem Prozess wird klar, es gab schon lange keine Liebesgeschichte mehr zwischen Stefanie und Stefan. In Wirklichkeit war es längst eine Geschichte über Macht, Kontrolle und Demütigung. Nächstes Mal bei Im Fall Stefanie.
Also ich habe mich insofern gefreut, dass sie offensichtlich was hatte, worauf sie sich gefreut hat. Und das war aber auch die letzte Nachricht.
Ich habe eine Anfrage an Sie.
Ich frage, ob Stefan bei dieser Firma gearbeitet hat. Und der Mann am Telefon sagt ja. Treffer.
Seine Ordnungssucht, also dieses, er braucht ein System, es muss alles geordnet sein. Und dann bricht das Hauptsystem, nämlich die Familie, weg, dass das natürlich auch einen totalen krassen Druck erzeugt. Also halt vor allem für seine Psychologie oder so. Ne?
Das war Im Fall Stefanie, eine von 155. Im Fall Stefanie ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek findet ihr jetzt schon alle Folgen zusammen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst Sterne da, teilt ihn oder empfehlt ihn weiter. Danke an alle, die uns bei dieser Recherche unterstützt haben und mit uns über den Fall gesprochen haben. Und für alle, die Hilfe suchen, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt sind, Angst haben, Opfer zu werden oder weil sie vielleicht Angst haben, zum Täter zu werden. In den Shownotes findet ihr Infos, wo ihr Hilfe bekommt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Er ist seit langem einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, der Bayern 3 True Crime Podcast. Inzwischen gibt es schon die 8. Staffel und diesmal geht es bei Host Jacqueline Bell und dem Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens um die Frage nach Schuld und Unschuld. 21 Menschen sterben. Wer trägt die Verantwortung? Eine hochschwangere Frau verschwindet spurlos. Was ist ihr zugestoßen? Und ein grausamer Doppelmord erschüttert eine ganze Gemeinde. Die Frage ist, ob am Ende der wahre Täter verurteilt wurde. Wenn euch wahre Verbrechen, kriminalistische Rätsel und die tiefen Abgründe der menschlichen Psyche interessieren, dann dürft ihr diese Staffel auf keinen Fall verpassen. Bayern 3 True Crime. Schuld und Unschuld gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.